liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen 115. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten, und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter in Podcast-Form, und zwar einmal im Monat in euren Podcast-Client nach Spotify, iTunes, Overcast oder was auch immer ihr Leute heute benutzt, um Podcasts anzuhören. Vielleicht seid ihr einfach auf unserer Homepage, wer weiß. So oder so freuen wir uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wir begrüßen euch zu dieser Folge und sind nämlich der
Martin,
der Johannes,
der Mark
und ich, der Ferdi. Es ist soweit. Es ist soweit, es hat ja nur 115 Folgen gedauert und endlich ist es soweit. Die Hobbyisten sprechen heute über Battlefleet Gothic. Battlefleet Gothic, liebe
Dieser
Leute, Battlefleet
Podcast Gothic. Wird übrigens auch über Astropathenpath in alle Winkel des bekannten Universums übertragen.
Bestimmt, bestimmt. Und wahrscheinlich auch in Teile des unbekannten Universums. Ja.
Das lockt aber Tyranniden an, ne? Ganz gefährlich.
Wir werden diese Folge des Podcasts werden wir auf eine goldene Schallplatte draufpressen und sie mit der nächstmöglichen Rakete auf einer Sonde ins All schicken, damit alle hören können, dass wir Battlefleet Gothic gespielt haben.
Voyager 3.
Ja. Ja. Weil so sieht's nämlich aus. Die Hobbyisten haben Battlefleet Gothic gespielt. Jawohl. Ja. Ja. Mehr gibt's eigentlich dazu nicht zu sagen, oder?
Ja, war schön, war gut.
War gut, war okay, genau. Und ja, ist wie es ist, ne? Ja. So, also, nee, lass vielleicht doch ein bisschen mehr dazu erzählen. Wir wollen heute ein wenig erzählen, was Battlefleet Gothic ist, für diejenigen von euch, die irgendwie vielleicht nicht unseren kompletten Back-Catalog gehört haben und ständig wissen, dass ich davon schwärme und dass ich das unbedingt gerne mal spielen wollte und nostalgisch bin, obwohl ich es ja noch nie gespielt hatte. Genau. Wir werden ein bisschen darüber erzählen, was das so ist. Und dann erzählen wir euch eure Erfahrungen mit dem Spiel. Und dann erzählen wir euch, was wir vielleicht beim nächsten Mal anders machen und wollen und probieren wollen. So ist es. Und dann steigen wir doch direkt ein. Ich möchte das bisschen so halten wie das Battlefleet Gothic Regelbuch und gar nicht mal so viel über Lore erzählen. Ich hatte natürlich im Kopf von damals, wo ich das Regelbuch zum ersten Mal gelesen habe, dass da total viel auch über die Geschichte und sowas drinsteht. Und jetzt beim nochmal Lesen ist mir aufgefallen, das ist gar nicht so richtig. Ja, es ist tatsächlich ein Regelbuch.
Ja. Wobei man ja sagen muss, dass mir diese verstreuten Bits von, ja, quasi wie so Ausschnitten aus Aufzeichnungen oder Ähnlichem, die sich da so durch dieses Regelwerk verteilen, um bestimmte Dinge, ja, bestimmte Regeln zu illustrieren, sage ich mal einfach, finde ich schon ganz gut.
Ja, finde ich auch.
Also ich finde, das lockert das Ganze tatsächlich auch auf. Also man liest so über die Regeln und dann kommt so ein kleiner Abschnitt, ja, wie gerade der was weiß ich, weiß nicht, wer das war, Geschützmeister seine Lademannschaften anspornt, anspornt in Anführungszeichen, noch ein bisschen schneller zu schießen oder die Torpedos noch ein bisschen schneller nachzuladen. Also das finde ich tatsächlich angenehmer fast schon, würde ich behaupten. Ja, vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber ich finde es ganz nett, wenn sich das so ein bisschen nahtlos einbettet in diesen Rahmen der Regeln. Also zusätzlich vielleicht. Also so ein Lore-Anteil wäre natürlich auch voll oder ganz nett gewesen, so wie bei den aktuellen Kodizes. Aber so ein, ja, so immer wieder so ein Intermezzo, sage ich mal, in die Regeln hinein ist halt auch ganz nett.
Ja, das ist richtig. Ja, also, erzähl mal doch kurz mal ein bisschen so die Eckdaten. Es ist ein Spiel von 1999 ursprünglich, hat ein paar Regelupdates erfahren, aber das ursprüngliche Regelwerk, das blaue Buch, kommt von 1999 von Games Workshop. Und es ist habt ihr jetzt wahrscheinlich mittlerweile mitbekommen, aber es ist ein Tabletop-Spiel, was sich mit Raumkampf beschäftigt, und zwar Raumkampf großer Raumschiffe. Es gab 1999 ein Regelbuch in eigenartigem Format, das blaue Buch. Und zwar ist es, ich weiß nicht, irgendwie so A4 oder US-Letter quer. Irgend sowas. Also es ist total
unvernünftiges Format. Also so typisches Bilderbuchformat, oder?
Eigentlich ja, so ein Coffee-Table-Book oder irgendwas, sowas in der Richtung. Aber es, ja. Ich weiß nicht, warum sie sich für dieses Format entschieden hatten.
War vielleicht der Versuch von GW in das Artbook-Dings einzusteigen.
Vielleicht. Ich erinnere mich, dass es tatsächlich beim Lesen ziemlich unpraktisch war. Aber hey, kann man nichts machen. Und es ist ein Spiel, das damals in der Specialist Games Abteilung von GW erschienen war. Und sie haben es auch gar nicht mal so lange im Programm gehabt. Also es hat, es war jetzt nicht so leicht, irgendwie genau rauszufinden, von wann welches Regelset ist. Das ursprüngliche Regelwerk, wie gesagt, 1999, das hat dann irgendwie ein bisschen Errata und auch so ein Remaster erfahren. Aber da bin ich mir gar nicht mal mehr so sicher, ob der Remaster eigentlich noch ein offizielles Produkt war oder nicht. Habe ich mich jetzt, muss ich sagen, auch in der Vorbereitung nicht wirklich damit beschäftigt, weil es eigentlich für unsere Spielerfahrung gar nicht so viel zur Sache tut, weil wir haben zum allergrößten Teil nach dem nach dem blauen Buch gespielt, also nach dem Regelwerk von 1999. Genau.
Ja.
Was es dazu vielleicht Besonderes zu sagen gibt, cool ist, dass wie viele Regelbücher aus dieser Zeit das Buch komplett mit Armee Listensegmenten quasi kommt, die hinten dran sind, sodass man, was cool ist, halt erstmal wirklich nur dieses eine Regelbuch gebraucht hat, um spielen zu können. Da kannst du ja heutzutage eigentlich nur davon träumen, aber wenn du dir damals an dieses Battlefleet Gothic Buch oder ich meine auch die 40k Bücher gekauft hast, dann waren da hinten auf den hinteren Seiten schon die Statblocks für Space Marines und für Imperiale Armee und Eldar und so weiter drin. Und dann konntest du eigentlich wirklich direkt ein paar Miniaturen einkaufen und losspielen. Das war ziemlich cool. Und das gilt auch hier. Und das ist hier aber tatsächlich ein bisschen ein Problem, weil während man an das Regel-PDF für Battlefleet Gothic ganz gut dran kam, vor allem, weil es das auf der Specialist Games Seite eine Weile zum Runterladen auch gab, kommt man an die Supplements nicht unbedingt dran. Und zwar, was waren die Supplements? Die Supplements waren Sachen, die sie halt im White Dwarf zum Beispiel veröffentlicht haben, wo sie dann Statblocks für andere Fraktionen veröffentlicht haben. Zum Beispiel für, weiß ich nicht, Tau oder für uns jetzt vor allem relevant für Adeptus Mechanicus. Genau. Und ja, wir haben da Statblocks dafür gefunden, also wir konnten es spielen. Aber das war gar nicht mal so einfach. Ja, ich weiß nicht, soll man ein bisschen reinspringen, wie sich's so gespielt hat? Also ich möchte. Ja,
das ist das Einzige, worüber ich reden kann, weil ich habe das Regelbuch nicht gelesen. Und ich ganz ehrlich bin, ich ging immer davon aus, dass wir dieses, wie heißt das, Remastered machen?
Und, ja.
Ja, und deswegen war ich ein bisschen verwirrt, aber wir haben es hinbekommen.
Ja, dann lass uns mal ein bisschen drüber reden. Also es ist ein Zwei-Spieler- oder auch Mehrspieler-Tabletop-Spiel, wie man es erwarten würde, mit typischem GW-Schema. Also einer bewegt und schießt mit seiner kompletten Armee, dann kommt der andere, bewegt und schießt mit seiner kompletten Armee und so weiter und so weiter. Ja. Mit Missionen, die man spielen kann, oder man kann alternativ auch das Deathmatch machen und so lange spielen, bis nichts mehr übrig ist. Beides möglich. Jetzt, was es vielleicht von anderen Tabletop-Spielen, zumindest im GW-Sortiment unterscheidet, ist, dass man das Spielfeld während des Spiels relativ stark auch verändert, indem man zum Beispiel irgendwelche Explosionsmarker hinlegt, die nachher da die Bewegung und die Sichtbarkeit von Raumschiffen einschränken, oder indem man die Raumschiffe, nachdem sie abgeschossen wurden, zum Beispiel als Wracks da weiter treiben können.
Das war cool.
Denn genau, das war ziemlich cool.
Vergiss nicht die Torpedofront.
Genau, oder indem Torpedos, die man in einer Runde abfeuert, halt mehrere Runden lang da irgendwie rumfliegen können und so weiter. Also das sind die Sachen, die es ein bisschen unterscheidet von anderen Spielen, wo das Spielfeld eigentlich eine relativ statische Komponente ist. Zumindest von Games Workshop, also ich rede jetzt immer von Games Workshop Spielen. Und ansonsten ist es ein ziemlich kompetentes Regelwerk, würde ich sagen. Also ist mein Eindruck davon, mit einigen Abstrichen. Die Abstriche sind, es ist ein Spiel aus den 90ern und ich habe das Gefühl, in den 90er Jahren war man halt vor allem bei hier an der Warhammer-Front ein großer Fan von Tabellen aller Art.
Das ist halt bei den ganzen alten Spielen, wenn das Battletech ist auch Excel-Tabletop, sage ich immer. Das ist einfach toll, weil du halt, du musst die Tabelle und dann die Tabelle und treffen wo? Ah ja, die Tabelle. Und hier ist auch so. Du musst einfach gucken auf der Tabelle, was brauche ich zum Treffen? Ja, ist das jetzt Mittschiffs oder kommt der auf dich zu oder entfernt er sich? Das fand ich aber tatsächlich cool gelöst, muss ich sagen, dass es dafür eine Tabelle gab.
Ja. Weiß ich nicht. Also, komm mal, reden wir nachher noch drüber, wenn wir Kritik und so weiter an den Regeln vielleicht äußern wollen und was man anders machen können.
Weil ich habe nämlich dann später nochmal Battletech gespielt. Und da hatten wir den Vorteil, dass wir für eine Tabelle Würfel hatten, wo wir praktisch dann die Werte, die in der Tabelle waren, nicht ermitteln mussten, sondern du wusstest, okay, ich habe mich drei Felder bewegt, dann lege ich den Würfel nebenhin und da steht drauf, was ich zum Treffen dazu rechne, steht drauf, was ich als Verteidigung bekomme. So Marker, so Hilfstools halt, externe, die dir diese Tabelle praktisch mitbringen. Und du hast ja schon gesehen, dass der Marc während dem Spiel schon das Hilfstool entwickelt hat, mit dem er das umgesetzt hat für Battlefield Gothic. Also, ich glaube, das ist zwar ein Nachteil, dass man da nachschlagen muss, aber ich glaube, mit ein bisschen Tooling kriegt man das zu einem ziemlich flotten Mechanismus umgebaut.
Und ich finde, man hat auch deutlich gemerkt, dass am Anfang war es ein bisschen wild, bis wir uns so reingefuchst haben, aber später war es dann ja extrem einfach, ab und zu mal nachzugucken, okay, wie viele Würfel kriege ich jetzt für den und den Angriff.
Genau. Für mich der größte Schwachpunkt war dieses klassische, okay, was ich nicht mehr gewohnt bin, ich muss warten, bis einer komplett fertig ist und dann bin ich komplett dran. Also, ich habe das früher bei Warhammer Fantasy immer gehabt, aber da ich schon so wenig spiele, fällt es mir jetzt umso mehr auf, weil die modernen Spiele machen das, glaube ich, meiner Meinung nach nicht mehr. Die machen immer irgendwie turn-based. Also, du ziehst was, ich zieh was. Das ist besser. Aber kommen wir ja gleich nochmal drauf.
Ja, wobei, würde ich an der Stelle jetzt nicht. Also, ich würde mir kein Urteil erlauben wollen, ob das jetzt in modernen Spielen dann nicht so der Fall ist. Wir haben One-Page-Rules sehr viel gespielt. Also, viel für unsere Verhältnisse. Ja. Und es ist halt sehr angenehm, ja. Also, du hast halt diese Interaktivität, die da deutlich stärker stattfindet in solchen Matches.
Kannst halt eher reagieren, fand ich jetzt. Und also, wenn du halt gezwungen bist, zuzuschauen, wie erstmal alles zerbröselt und dann sagst, ja, okay, jetzt bin ich dran, dann kann es halt auch schnell sein, dass du mal eine Stunde lang Auszeit hast. Und das finde ich halt schade bei so komplexen Spielen.
Ich meine, es ist ja bei 40K oder auch Age of Sigmar oder was auch immer nicht anders.
Keine Frage.
Ist, genau. Ist jetzt nichts, was diesem Spiel eigen sein
Das macht das Spiel ja auch nicht schlecht. Das Spiel war ja trotzdem gut.
Nee, es ist halt eine Designentscheidung.
Wir haben es ja auch auf einer relativ kleinen Größe gespielt. Da trägt das noch nicht so ins Gewicht. Da fällt es noch nicht so sehr ins Gewicht, dass man eine Weile warten muss, bis man dran ist. Weil wir hatten ja nur, ich meine, wie viele Schiffe hatten wir? Also ich glaube, ich hatte 4 oder so.
4 oder 5 pro Seite. Oder 5, also wir haben ein kleines Spiel gespielt.
Nee, waren mehr.
Es waren sieben Schiffe.
Ja, also unsere normalen Spiele waren 7 Schiffe.
Ja, es waren 2 kleine Kreuzer, ein großer Kreuzer. Oder sonst bin mir nicht mehr sicher. Das schon wieder.
Aber auf jeden Fall. Ich glaube, ihr hattet 7 Schiffe und ich hatte, glaube ich, 6 oder 5.
So groß. Ja. War machbar, handelbar.
Ich glaube, ich hatte die meisten, weil meine Kreuzer irgendwie kleiner waren. Ich hatte nur einen großen. Aber das ist ja ein guter Punkt. Lass uns mal drüber reden. Natürlich braucht man Miniaturen, um das Spiel zu spielen. Und an die Battlefleet Gothic Miniaturen drankommen, ist ja gar nicht mal so leicht. Ja?
Ja.
Also man kann es nachgerade als unmöglich bezeichnen. Du kannst sie bei eBay einkaufen, vielleicht für ein Vermögen. Aber was wir gemacht haben, ist, dass der Martin uns dankenswerterweise welche gedruckt hat.
Ja,
genau.
Man muss dazu sagen, ich war lange, lange, lange Patreon bei Soulforge Studio. Ich habe die unterstützt und da hatte man, also der hat inzwischen aufgehört, hier Battlefleet Gothic Schiffe zu machen, weil er halt wirklich, wirklich lang welche gemacht hat. Und habe da einen Großteil der Schiffe eigentlich auch. Und dann hat Italian Moose, habe ich mir welche eingekauft, das ist auch einer, der sehr viele Schiffe gemacht hat, auch sehr schöne Schiffe. Und dann halt gibt es auch noch jede Menge anderer kleine Anbieter. Also einer von denen, wo ich meine Elder her habe, heißt Edge Miniatures. Der macht gute Elder und hat auch Dark Elder, die habe ich aber nicht als Flotten im Angebot einfach. Und das, das war es im Großen und Ganzen und ein paar Einzelschiffe, die ich halt so noch zugekauft habe von anderen Herstellern, die wirklich schon, wo mir vielleicht nur eins oder zwei gefallen haben. Ja. Aber genau. Man findet welche, muss man ein bisschen suchen. Ja.
Genau, die sind aber dann ziemlich hübsch, muss ich sagen. Und dann haben wir einmal in einer größeren Aktion uns zusammen getroffen, haben sie grundiert und beairbrushed mit Grundfarben beairbrushed und dann haben wir nach und nach die dann jeder einzeln bemalt. Das muss sagen, also zumindest bei meinen war das eigentlich eine ziemlich quick and dirty Sache, aber ich bin mit dem Look von den Schiffchen eigentlich sehr zufrieden jetzt.
Sehr schick geworden, deine Ultramarines.
Ja, sie sind Ultramarine-Farben, genau, obwohl es eher imperiale Schiffe mit den hübschen Nasen sind. Genau, also das ist ein Hindernis, das man natürlich hat. Und dann an das Regelbuch drankommen, da ja, ist nicht so leicht, muss man ein bisschen suchen. Es ist auch nicht ganz klar, wie da die Rechtslage eigentlich ist. Aber ich denke, es ist so, dass man es aktuell, nachdem man es ja auch eine Weile bei GW frei runterladen durfte, ist es gut möglich, dass man das einfach darf. Es ist mir aber nicht klar.
Von daher, Share und Abandonware quasi.
Genau, und dann haben wir eben ein kleines Spiel da gespielt mit, ich glaube, 750 Punkte pro Seite. Das ist ein sehr, sehr kleiner Raumkampf. Und das hat eigentlich echt gut funktioniert. Bis auf halt, also man muss sich halt dran gewöhnen, ja. Es ist die Tatsache, dass man da, dass das Spiel zumindest an manchen Stellen so ein bisschen tabellenverliebt ist, bedeutet natürlich, dass man das Regelbuch daneben liegen haben muss, eine ganze Weile, weil man die Tabellen ja nicht auswendig kennt. Oder sie halt wie Mark abschreiben. Und das ist, ja, wenn man die moderneren Iterationen zum Beispiel von 40k kennt, dann dann erscheint einem das als ziemlich klobig und unnötig, finde ich. Weiß nicht. Find's jetzt nicht schlimm, aber es würde mir deutlich besser gefallen und ich glaube, es wäre auch dem Spielfluss zuträglicher, wenn du einfach irgendwie eine einfachere Formel hättest, wie man da ermitteln kann, mit wie vielen Würfeln man gegen irgendwas würfelt, ja. Diese Tabellen gab es früher auch, wenn du irgendwie bei 40k gespielt hast, hier mit einem Space Marine gegen, weiß ich nicht, irgendwas, gegen einen Chaos Space Marine geschossen, dann hast du da Strength mit Toughness verglichen und dann gab es da eine Tabelle, wo halt drin stand, Angreifer hat Strength so viel, Verteidiger hat Toughness so viel, dann kommt raus, du darfst mit so und so viel würfeln. Und irgendwann sind sie halt auf den Trichter gekommen. Eigentlich wäre es doch cooler, wenn das irgendwas wäre, wo man oder dann triffst du auf die so und so, nicht nur darfst mit so und so viel würfeln, sondern auch noch nachher natürlich der Trefferwurf. Du triffst bei so und so. Und dann später hattest du noch den Verwundungswurf, wo auch in der Tabelle drin stand, wann du verwundest. Dann hast du drei Tabellen gehabt, in denen du was nachgucken musstest, bis sie dann gemerkt haben, hey, eigentlich ist es doch cooler, wenn du halt irgendwie eine einfache Formel hast, die man sich einfach merken kann und nicht nachgucken muss.
Ja. Aber eigentlich fand ich das nicht mal, also klar, hätte ich im Nachhinein jetzt mich ein bisschen mehr vorbereitet, hätte ich mir diese fünf Tabellen, auch diese Explosionstabelle und so weiter, hätte ich mir die einfach auf einen Sheet quasi drauf gemacht und wahrscheinlich ausgedruckt. Also das, was der Mike händisch während Martin und ich gespielt haben, gemacht hat. Weil, also ich fand's tatsächlich eingängiger teilweise wie die letzten echten 40k-Spiele, die wir gemacht haben von den Sachen.
Jetzt nur die Tabelle oder die Regeln als Ganzes?
Ja, das Verbinden der Werte mit der Tabelle, weil so viele unterschiedliche Werte hast du ja jetzt zum Beispiel bei den Schiffen eigentlich nicht,
das stimmt.
Die relevant sind.
Das stimmt. Du hast eigentlich hauptsächlich die Feuerkraft
Genau, du hast hauptsächlich diese Feuerkraft und in welche Richtung fliegt's Tabelle und dann vielleicht noch, wenn ein Treffer oder irgendwas explodiert, quasi das, wie explodiert's, mehr oder weniger.
Ja.
Und von daher fand ich das eigentlich relativ schön, muss ich sagen.
Wirklich? Okay. Ich hätte gedacht,
dass jetzt nicht unbedingt die Tabelle, aber ich fand es, also als ich am Anfang mal so ein bisschen durchgeguckt habe, hätte ich mehr wildes Nachgeschaue in Tabellen und Würfeln erwartet, aber es war dann für mich doch erfrischend eher okay von der von den verschiedenen Würfelarten und Sachen, die man so macht.
Ja, es ist tatsächlich jetzt, wo du sagst, ich hatte auch das Gefühl, dass wir deutlich schneller drin waren, sag ich mal, was so grob die Abschätzung angeht, als es eben bei 40k. Also wir haben ja bei 40k, dann, normalerweise ist es dann so, ab Runde X hast du dann irgendwann mal so ne? Die weißt du, auf wie viel triffst du, Stärke versus Toughness wegen Verwundungswürfe, dann weißt du auch ungefähr, wahrscheinlich bei der 4. Und ich hatte das Gefühl, das ging da schon ein bisschen schneller bei Battlefleet Gothic. Kann potenziell auch damit zusammenhängen, dass, wie der Johannes schon gesagt hat, es gibt halt quasi keine Sonderregeln an der Stelle. Es gibt, es gibt im Prinzip die Torpedos, die haben natürlich ihre Sonderregeln, also ich widerspreche mir da gleich schon mal direkt zu Beginn, aber dann hat man die Lanzen, also als besondere Energiewaffen quasi. Und dann hat man noch die normalen kinetischen Geschosswaffen quasi oder wie auch immer, so diese Batterien. Und die haben halt einfach nur eine Reichweite und eine Anzahl Würfel.
Ja, du hast schon, noch mehr Sachen.
Nur diese Batterien musst du ja tatsächlich über die Tabelle cross referenzieren. Weil Lanzen, bis du in Range passt, da musst du ja nicht irgendwie gucken, wie oft und so weiter. Bei Torpedos, die haben jetzt auch keine Tabelle an sich quasi, sondern es sind wirklich nur diese eine Sorte von Waffen, die über die Tabelle abgehandelt wird. Also du hast halt irgendwie noch drei verschiedene Tabellen, ist jetzt eine Heavy, wie bei 40k beispielsweise, eine Heavy Weapon und du hast dich bewegt, also musst du mit minus eins rechnen. Also diese Späße. Wo du dann auch noch überlegen musst, welche Waffen habe ich denn jetzt quasi und darf ich mich dann damit bewegt haben oder wäre es geschickter, ich bleib stehen und sowas, sondern es ist halt eine Sorte Waffen von den dreien, die es quasi da jetzt gibt und die wird über die Tabelle abgehandelt und die beiden anderen waren ja dann, muss man auch dazu sagen, also bei den Lanzen, also den Energiewaffen quasi, da war es ja super einfach.
Ja, da es hat halt nicht
gar keine Tabelle, sondern da sagt einfach nur zack drauf und dann, ja, passt oder halt auch nicht. Also da ist ja wirklich da haben sie dann quasi die Komplexität wieder so ein bisschen rausgekürzt.
Ja, das liegt natürlich auch daran, dass wir keine Kodizes oder sowas haben, wo halt dann ein Sack voll spezielle Regeln drinstehen, so wie du es jetzt bei 40k natürlich dann hättest. Da hast du ja für jede einzelne Einheit nachher im Zweifelsfall irgendwie eine Sonderregel. Das hattest du da natürlich jetzt alles nicht.
Ja gut, ich hatte ja potenziell die Sonderregeln für die Mechanikus-Sachen, aber die waren jetzt auch eher straightforward. Also ich glaube, wahrscheinlich habe ich nicht alle auf alle geachtet, muss ich sagen, während wir gespielt haben. Aber so ein paar davon, die waren halt jetzt nicht so wilde Sachen oder so.
Aber nochmal Sonderregeln für Einheiten hin oder her. Die Waffen an sich werden halt sehr simpel abgehandelt an der
Stelle. Ja, das ist richtig.
Auch zwar über diese Tabelle, aber genau eine Waffenart, die geht über die Tabelle und fertig. Da muss ich nicht groß überlegen. Und das ist ja bei 40k eben so, da hat die eine Einheit, die hat dann, weiß ich nicht, die hat Assault Weapons, das heißt, die dürfen, Advance und dann trotzdem noch schießen, aber mit einem Malus und Heavy, da darfst du dich nicht bewegen, sonst bekommst du auf jeden Fall einen Malus, lauter solche Späße. Das hast du halt an der Stelle nicht.
Hattest du natürlich aber ein Stück weit schon auch mit den Kommandos, die du noch geben kannst. Ja? Mit so, hast immer die Möglichkeit, den Schiffen irgendwelche Spezialkommandos zu geben, damit sie dann ein Ziel erfassen können und dann dürfen sie, was durften sie dann? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Misses nochmal würfeln oder sowas?
Genau, ja.
Glaube ich, genau. Oder dann hast du die Möglichkeit, dass du das Schiff stärker bewegen oder besser, also mehr bewegen kannst, mehr drehen kannst und so Zeugs.
Ja.
Das hast du natürlich schon auch, dass dadurch noch ein bisschen Komplexität reinkommt in die ganze Sache. Aber vielleicht. Ja, hast aber recht. Also du hast natürlich nicht so viele Waffenprofile, auf die du aufpassen musst, wo, ja.
Genau, aber die finden, also diese Sonderregeln finden ja quasi in anderen Phasen, in Anführungszeichen, statt. Also ja, ich muss natürlich ein bisschen vorausplanen und sagen, ah, mit dem bewege ich mich jetzt quasi nur innerhalb der normalen Parameter und damit kann ich diese Zielerfassung befehlen quasi.
Ja.
Und dann kann ich nachher, also das muss ich mir schon überlegen, bevor ich dann den Beschuss ansage, offensichtlich, weil, ne?
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so, dass es dann so wahnsinnig kompliziert wird. Vielleicht, muss man auch dazu sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass wir mit 7 Einheiten gespielt haben.
Das stimmt natürlich,
also ich, ja. Ich muss halt 7 Profile quasi kennen, in Anführungszeichen, oder mir über im Prinzip 14 Blips auf der Karte Gedanken machen, nämlich meine 7 und des Gegners 7. Und bei 40k bist du halt auch ganz schnell mal eher bei, ja.
Ja, 10, man hätte 10 die Regeln.
Einheiten so in die Richtung, also.
Ja, man hätte die Regeln auch bestimmt auch komplexer gestalten können. Ja, also es gab ja da auch irgendwelche so, hier, wie hießen die Flottillenregeln oder sowas, wo du dann gucken kannst, dass du in Formation bleibst und so Zeugs.
Man muss dazu sagen, wir haben ja auch die Regeln für, Jäger und Bomber, also
das haben wir vorgelassen, genau.
Haben wir tatsächlich ja weggelassen, also die haben wir.
Ah, ich brauche noch ein paar schöne Schwadronenmodelle, so Jägermodelle.
Aber ja, aber also insgesamt, was man sagen kann, ich fand, also mir hat's echt sehr gut gefallen. Was mir vor allem gut gefallen hat, war, dass es ist halt ein Spiel, was wo die Bewegung irgendwie stark im Vordergrund steht, fand ich. Ja, also dadurch, dass du kannst nicht einfach mit dem Schiff anhalten und mal abwarten oder sowas, sondern das wird sich eigentlich auf jeden Fall bewegen, es sei denn, du gibst irgendein Spezialkommando, dass es stehen bleibt. Und du kannst auch nicht beliebig drehen, sondern du hast so eine Trägheit, die halt mit rein modelliert wird, wie weit das Schiff sich drehen kann und so. Und dann beim in Position bringen des Schiffes guckst du auch, welche Seite du quasi dem Gegner präsentierst und mit welcher Seite du auch auf den Gegner feuern möchtest und so. Das spielt auch eine große Rolle und das gefällt mir immer sehr gut. Also das ist dieses Navigieren und quasi nicht beliebig sich bewegen können, sondern so ein bisschen vorausplanen müssen, wann man anfängt, irgendwie so eine Wende einzuleiten, damit man da nicht, weiß ich nicht, in den Asteroiden reinfliegt oder sowas. Das mag ich gern und das ist auch gar nicht mal so einfach, wie wir gesehen haben. Also ja.
Ja, weil du ja auch diese Pflichtbewegung hast. Also wenn du jetzt keins von diesen Spezialkommandos benutzt, dann musst du dich ja eine gewisse Menge bewegen. Und je größer dein Schiff ist, desto mehr musst du dich bewegen, bevor du ja überhaupt drehen kannst. Und der Drehwinkel ist ja einer von den Werten, die die einzelnen Schiffe haben. Was ja dann auch ganz interessant ist, wie weit sie sich drehen können. Richtig. Und das fand ich halt auch cool, weil wir haben schon lang, glaube ich, kein so ein Spiel mehr gespielt. Früher haben wir ja öfters mal X-Wing gespielt.
Ja.
Und ich fand
das war auch da immer ziemlich cool eigentlich.
Genau, ich fand das halt da schon cool und ich finde so Flugspiele eigentlich relativ cool. Und bei dem fand ich halt tatsächlich das, was du auch meintest, diesen Aspekt mit der Trägheit halt irgendwie ganz lustig, dass ohne Spezialregeln oder so zu benutzen, musst du dich halt irgendwie weiter bewegen, weil du halt nicht einfach quasi bremsen kannst auf der Stelle.
Richtig. Das fand ich super. Also das hat großen Spaß gemacht. Und auch das Positionieren, ja, also wie drehst du dein Schiff, damit du vielleicht mit der Breitseite feuern kannst und so, das ist schon cool. Das, ja.
Ich glaube, die einzige Regel, die so ein bisschen schwierig war, fällt mir jetzt gerade da ein, beim in Position bringen und so weiter, war dann diese Targeting-Regel, wen muss ich jetzt quasi anvisieren oder muss ich einen Leadership-Check machen, um den anderen anzuvisieren oder nicht? Und diese Geschichte, wie genau ist es jetzt definiert, dass es auf mich zukommt oder von mir wegfliegt oder längsseits ist? Weil da gab es ja auch so ein paar Situationen, wo, sage ich jetzt mal, von der Positionierung selber und von den Beispielbildern im Regelbuch jetzt nicht 100% klar war, wie man das auslegen soll, diese Regel.
Genau, das fand ich auch einen recht großen Unterschied. Also wenn man sich das Regelbuch anguckt und vergleicht mit den Regelbüchern, die jetzt aktueller geschrieben werden. Das haben wir auch damals, als wir uns über die neunte Edition rauskam, als wir uns darüber unterhalten haben, haben wir das auch schon angemerkt. Es klingt halt zum Teil so, als ob es ein Anwalt geschrieben hätte, damit die Regel möglichst klar und möglichst eindeutig formuliert ist und nachher wirklich klar ist, was man darf und was man nicht darf. Das ist hier nicht der Fall. Das ist häufig schon relativ lapperig geschrieben, sodass da ein bisschen Interpretationsspielraum drin ist, was man darf, was man nicht darf. Ja, ist nicht furchtbar schlimm, fand ich, aber man ist es heute anders gewohnt. Oder seht ihr es anders? Oder?
Ich glaube, das trifft schon ganz gut. Also das, was der Johannes ja kurz angesprochen hatte, wo dann quasi in bestimmten Situationen unklar war, wird das jetzt quasi per Firing Arc, sage ich mal, abgehandelt. Also pro Feuerwinkel, wer der Nächste ist oder pro Waffe oder...
Genau.
Also wie ist das? Und das ist dann nicht festgelegt. Und ich glaube, das ist halt der große Unterschied. Das hat sich vermutlich früher halt eher an diese Hobbygemeinde, sage ich einfach mal, gerichtet, die halt Bock auf narratives Spiel hat.
Ja.
Also so einfach nachmittags hin und dann lassen wir mal hier eine epische Raumschlacht erzählen. Fertig. Und dann entscheide ich an dem einen Samstag vielleicht, naja, dieses am nächsten dran ausgründen bezieht sich jetzt immer auf das ganze Schiff und das Wochenende drauf ist dann halt tatsächlich pro Feuerwinkel oder pro Waffe. Weil es halt gerade reinpasst oder man gerade jetzt Bock hat, das so zu machen. Fertig. Das ist natürlich jetzt aus der heutigen, modernen Sicht vielleicht sogar schon schwierig und für eine, sag ich mal, eine kompetitive Veranstaltung, also nachher die Auswertung nach dem Motto, boah, ich habe 5 Spiele gewonnen und der andere nur 3 oder wie auch immer, ja, in einem Turnier, welcher Art auch immer, ist es natürlich schwierig.
Ja.
Weil da müsstest du ja quasi dann vor, also wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen eine Art kleines Turnier, jeder gegen jeden 2-mal und dann die beiden Besten nochmal gegeneinander oder sowas, wie auch immer.
Ja, dann musst
du halt vorher festlegen. Dann hättest du ja keine Auswertung. Ja. Also dann hättest du entweder vorher festlegen müssen, quasi per Errata für dieses Turnier.
Ja.
Oder halt, naja, dann es ist keine Vergleichbarkeit mehr gegeben in dem Sinne.
Ja.
Und da war ja schon auch, hatten wir, glaube ich, damals zu der 9. Edition ja auch mal drüber gesprochen, da war ja auch Games Workshops klare Strategie, hey, wir wollen uns an mehr in dieses Kompetitive rein bewegen. Das war ja vorher, für 40k zumindest, ganz lange war das ja fest in Hand von Drittanbietern quasi.
Richtig.
Also ITC und ich weiß nicht, was gab's noch, irgendwas mit Belly?
Corvus?
Nee. Corvus Belly?
Nee, das ist ein Hersteller.
Ich weiß nicht, also irgendwas mit Bellum Belly, also Krieg, gab es auch, die haben halt quasi Regelsets für kompetitiv veröffentlicht, um basierend auf 40k dann die Bepunktung und so weiter, also ja, um eine Vergleichbarkeit zu erreichen.
Ja.
Und das führt am Ende des Tages, so wie wir es ja auch schon gesagt haben und jetzt auch gerade nochmal erwähnt hatten, dass das Ding sich halt liest wie ein Gesetzestext.
Richtig.
Nämlich, egal wie du es drehst und wendest, das ist wasserdicht, also da gibt es quasi am Ende keine 2 Interpretationen dazu.
Ja,
genau. Was spannenderweise in meinen Augen dazu führt, dass es viel stärker ausgenutzt wird. Also da gibt es ja dann immer wieder, kriegt man ja mit, bei irgendwelchen Kodizes dann irgendeine Kombination, die halt entweder beim Playtesting oder beim reinen Schreiben übersehen wurde. Und das wird dann halt in 2-3 Turnieren komplett totgespielt.
Ja. Bis es halt genervt
und
wird
dann und dann wird es gepatcht.
Ja.
Dann,
ja.
Also hat seine eigenen Nachteile.
Genau. Also hier war es auf jeden Fall, ja, es ist nicht eindeutig formuliert immer alles. Also da ist ein bisschen Flexibilität angesagt. Muss man halt dann jeweils gucken und sich irgendwie drauf einigen, wenn man auf so eine Stelle stößt. Und was auch ist, die Regeln, die Plätze, wo die einzelnen Regeln zu finden sind, sind halt auch nicht klar, ja. Also irgendwie was da auffällt, zum Beispiel diese ganzen Spezialbefehle, die es gibt. Dann sind hier irgendwo sind zwei, drei beschrieben und irgendwo anders sind auch noch zwei, drei beschrieben und irgendwo stehen sie alle auf einmal, aber die Textmenge ist für die einzelnen Spezialbefehle irgendwie jedes Mal ziemlich unterschiedlich, sodass du schon Schwierigkeiten hast, rauszufinden, was genau gilt jetzt eigentlich und was nicht und wie ist dieser Befehl zu verstehen und so. Also das zum Beispiel ist, ja, einfach von der Aufmachung, von der Sortierung, von den Regeln her nicht unbedingt gut. Ja. Auch diese, das ist ja so eine GW-Krankheit eigentlich, dass man immer in irgendwelchen Seitenboxen oder sowas ein paar Regeln reinsetzt, von denen man nicht so genau weiß, wo man sie eigentlich sonst gerne hinmachen würde. Das findet man hier auch zur Genüge. Also das, ja. Genau. Das Regelbuch an sich ist das, was Marc gesagt hat, hier mit den Fluffschnipseln und so weiter, das ist cool. Leider haben sie halt nicht nur Fluffschnipsel, sondern auch Regelschnipsel über das ganze Buch verteilt. Das ist halt nicht so cool. Aber hey, ist halt so.
Ja. Wobei man sagen muss, das ist ja in den modernen Codices deutlich besser gelöst. Ja. Die Regeln sind auf einem Fleck, die sind dann natürlich ausführlich und so weiter, haben wir gerade besprochen. Deswegen, mich würde schon mal interessieren, wie sähe denn jetzt ein Battlefleet Gothic Codex oder Regelwerk in dem modernen Layout, sag ich mal, aus?
Ja.
Also, ein bisschen übersichtlicher, diese Regeln. Ich weiß noch genau, diese Spezialregeln, da waren wir immer irgendwie am Blättern quasi.
Richtig.
Ach nein, auf der Seite, nee, da ist nur kurz die Zusammenfassung, aber das sagt nicht genau das aus. Und
ja. Genau. Ja, insgesamt, also es kam ja jetzt raus. Ich persönlich fand das eine echt gute Erfahrung. Es hat mir nach so vielen Jahren, in denen ich das Spiel immer spielen wollte und jetzt immer darauf gewartet habe, dass es vielleicht mal neu aufgelegt wird, muss ich sagen, hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War echt gut. Mit den Einschränkungen, die ich auch quasi bei den letzten 40K-Spielen hatte oder generell Warhammer-Spielen hatte, dass ich mittlerweile einfach kein Freund mehr bin von zum Beispiel diesem eine Seite spielt alles, dann kommt die andere Seite und spielt alles. Das ist einfach, ich finde das One-Page-Rules-Konzept mit dem ich eine Einheit, du eine Einheit, finde ich einfach deutlich, deutlich angenehmer. Und das ist auch was wir ausprobiert haben. Wir haben dann, nachdem wir, ich weiß, wir haben zwei Spiele pro Seite gespielt und dann haben wir umgestellt. Oder wie haben wir es gemacht? Ich weiß es nicht mehr.
Oder ein haben Spiel, wir das?
Oder? Ein Spiel.
Und dann umgestellt.
Ein Spiel so und dann ein Spiel mit Hausregeln.
Ich glaube schon. Sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war 1-1.
Genau. Also wir haben ein Spiel komplett durchgespielt und dann haben wir für das zweite Spiel beschlossen, dass wir Hausregeln machen. Und zwar machen wir es doch mal so, dass eben nicht eine Seite alle Schiffe bewegt und dann die andere Seite alle Schiffe bewegt, sondern wir machen es abwechselnd. Und das hat ein paar Schwierigkeiten, die es da zu bewältigen gilt. Also zum Beispiel, wann genau würden dann Torpedos fliegen und wann genau, das war eigentlich das Hauptding, wann fliegen Torpedos? Ah ja, genau. Und wann darf man die Explosionsmarker und so weiter vom Spielfeld entfernen? Das waren so Sachen, die halt dann kein Zuhause mehr haben, weil es eigentlich eine Phase gibt, wo das halt jeweils gemacht wird.
Ja.
Wenn man die Runde quasi komplett aufbricht, dann ist es nicht mehr so ganz klar, wann das passieren würde. Aber das lässt sich ganz gut regeln, fand ich.
Ich weiß gar nicht, wie wir es gemacht haben. Haben wir gesagt, nur noch die Hälfte der Bewegung, dass der Torpedo fliegt. Er fliegt zwar jedes Mal, wenn einer dran ist, aber nur noch die Hälfte. Irgendwie so war das sowas, oder?
Nee, wir hatten gesagt, er fliegt. Mhm. Oder? Haben wir so gemacht?
Ich glaube, wir hatten die Bewegung für Torpedos halbiert und dann gesagt, nach jedem.
Kann auch sein.
Also nach jeder Spielerinteraktion sozusagen.
Genau.
Ja, ja. Wobei sie sich da dann immer noch deutlich schneller bewegen als.
Klar. Ja, aber auch, also nicht. Hat es jetzt nicht schlimmer oder, also hat es verändert, aber nicht zum Guten oder Schlechten, fand ich jetzt.
Ich fand es tatsächlich gut, weil du musstest ja dieses Mal, konntest praktisch sagen, okay, der Torpedo bewegt die nächste Runde, ich bewege ein Schiff, Aber praktisch übernächste Runde muss ich dieses Schiff wegbewegen, wenn ich den Torpedotreffer erleiden möchte. Immer im Voraussetzung, der Torpedo kommt durch, was auch immer da noch an Trümmern und Zeug im Weg war, durch. Ja, das war ja auch so nett. Also du konntest dich so ein bisschen drauf einstellen und du konntest mit dem Risiko ein bisschen spielen und sagen, okay, ich lasse ja noch mal eine Runde hier stehen, weil ich muss ich mich nicht drum kümmern, aber nächste Runde muss ich was tun. Das war nicht schlecht, fand ich, an der Stelle.
Ich fand, du musstest die Torpedos halt in dem Spiel mit alternierender Aktivierung, musstest du sie Torpedos komplett anders spielen eigentlich, ja, wie in der anderen Runde.
Ja.
Weil zum Beispiel der Move, der, wenn wir es am Anfang schon dran gedacht hätten, glaube ich, gut gewesen wäre, wäre einfach beim Start von jedem Schiff des Torpedos hat, die einfach mal grob in Richtung Gegner zu schießen. Und dann fliegen sie schon weiter.
Weil am Anfang hast du noch wenig Trümmer, die den Weg blockieren. Dann kannst du direkt einfach so einen Torpedoschwarm auf den Weg schicken und sagen, so viel Spaß. Weil er muss ja erst mal ein Stück weit geradeaus fliegen. Er kann ja nicht direkt wenden. Also er kommt nicht gleich weg.
Ja. Und vielleicht
Ja. Also ich wollte nur sagen, das fand ich auch gut, dass man dieses geradeausfliegen hat. Und man muss natürlich das immer einkalkulieren. Das hat man ja absichtlich gemacht. Okay, wenn ich jetzt auf den zufliege, der muss erstmal geradeausfliegen. Der kann nicht einfach so wenden. Das wussten wir natürlich auch. Und dementsprechend konntest du dann so praktisch Abfangrouten einplanen. Das war gut.
Und was zum Beispiel bei der alternierenden Aktivierung, glaube ich, potenziell ein bisschen mehr, ich würde jetzt nicht sagen mehr Auswirkung hatte, aber andere Auswirkungen auch hatte, war, das haben wir, glaube ich, bisher noch gar nicht so eben explizit erwähnt, dass das ja auch ein Spiel mit vielen Markern potenziell ist, die sich auf dem Spielfeld befinden dann.
Mhm.
Und gerade in der alternierenden Aktivierung haben die dann teilweise schon zu wilden Anhäufungen von Markern geführt, die man vielleicht bei den nicht alternierenden Aktivierungen so nicht unbedingt vielleicht gehabt hätte, glaube ich.
Das hatte ich unterschätzt. Ja.
Weil ich glaube, Martin und ich hatten dann irgendwann mal zwei Schiffe und gefühlt waren 15 so Treffermarker um die außen rum, glaube ich.
Mein Lieblingsmove ist ja immer noch, dass ein Wrack, ja, wie eine tickende Zeitbombe noch durch die Gegend schlingern kann, ja, einfach per Trägheit noch weitergetrieben wird und irgendwo explodiert und dann vielleicht als wie ein Brandschiff mitten im Gegner explodiert. Das fand ich,
Cool. Das fand ich die coolste Tabelle, wo du würfelst, was mit dem Wrack jetzt passiert, wenn ein Schiff zerstört wird. Und eine Möglichkeit ist halt, es fliegt brennend weiter und jede Runde wird entschieden, explodiert es da jetzt oder nicht.
Ja,
und zieht so einen Schweif von Trümmern hinter sich her, das ist so stark.
Ja.
Das macht so ein gutes Bild, auch im Geist halt, ja.
Ja, und im ersten Spiel war es doch so, in dem normalen, dass dein Wrack dann irgendwie genau zwischen meinen zwei letzten Schiffen gespawnt ist und dann da auch irgendwie so eine Riesenmenge von Treffern und Markern und was weiß ich was entstanden ist.
Genau, wenn die nämlich explodieren, das ist gar kein Spaß. Also das reißt schon relativ viel Zeug mit. Das ist schon cool.
Ich meine, klar, für einen realistischen Raumkopf ist es Quatsch, weil die Entfernungen viel größer sind, aber fand ich schon cool.
Das spielt ja keine Rolle. Also es ist ja,
kein
realistischer Reinspann. Martin, hättest du die Regeln gelesen, wäre das ja auch klar. Ich weiß gar nicht, was die Regeln lieferten irgendwie eine Erklärung, dass quasi der Weltraum ja tatsächlich sehr, sehr groß ist, aber Explosionen innerhalb halt eines sehr relativ, also eines nicht unerheblichen Radiuses um ein Schiff verursachen halt immer noch Schaden an diesem Schiff quasi, weil die Explosionen halt so massiv sind.
Mhm.
Und deswegen, ich glaube, das Schiff selber wird durch das Stäbchen repräsentiert, auf dem das Schiff quasi drauf ist.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, die Base repräsentiert den Bereich des Raumes, innerhalb dessen es getroffen werden kann, sozusagen quasi.
Ja,
und damit,
so irgendwie ist es gelöst.
Also,
außerdem sind das ja solche Waffen, die haben ja eine Explosionsreichweite, wenn sie hier das Warp Drive von so einem Chaos-Kreuzer auflöst.
Ja.
Also genau. Das war schon cool.
Ich muss allerdings sagen, um nochmal das Thema der Tabellen aufzugreifen und der
katastrophaler Schaden
oder so, ne? Ja. Die Tabelle ist cool. Also, das finde ich. Das fehlt manchmal, also in 40k gibt es ja das mittlerweile heißt es, glaube ich, Deadly Demise oder irgendwas, wo dann halt ganz klar definiert ist, ja, Radius X und D6 Schaden oder D3 Schaden, wie auch immer, für Einheiten drumherum, weil das Fahrzeug explodiert halt.
Pff, ja.
Da war das doch also da fand ich das deutlich cooler zu würfeln und dann hat es vielleicht noch überlebt, aber war halt irgendwie die Brücke beschädigt und das Ding konnte nur noch geradeaus fliegen, aber schießen konntest du noch. Hatten wir, glaube ich, auch das eine Mal. Also da ist ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Fluff dahinter.
Jede,
also ich
vor allem, wenn du versuchst, jede Runde versuchst irgendwie dann noch dieses Ding zu reparieren und guckst, da geht's jetzt wieder oder geht's nicht und dann wenn du weißt genau, du bist eigentlich in keiner so schlechten Position, wenn du es jetzt wieder reparieren könntest, dann könnte irgendwas reißen im Umkehrschluss. Du kannst nicht steuern gerade, wenn du noch lang gerade ausfliegen musst, dann rammst du halt den Asteroiden und so. Also ist schon gut. Das ist schon, ja, fand ich also, auch.
Ich glaube, man hört raus, dass es uns viel Spaß gemacht hat. Auch wenn es manchmal ein bisschen klobig war. Und ich fand auch, dass wir jede Frage, die wir hatten, wo wir uns nicht sicher waren, zum Beispiel, okay, wie wird das jetzt mit dem Bereich geregelt, ob jemand auf mich zukommt oder nicht? Das konnten wir immer auch mit gesundem Menschenverstand lösen, als nur rein über das Buch zu gehen. Also, da haben wir das gemacht, ja, was uns logischer erschien, logischerweise.
Ja.
Infolgedessen, ich will wieder Tabellen sehen.
Ja.
Gandalf, Tabellen-Gandalf.
Ich hab mir im Nachgang auch noch überlegt, was man auch noch zum Beispiel. Also ich fand die Variante mit erst ich, dann du, also ich ein Schiff, du ein Schiff, fand ich deutlich reizvoller als die, oder nicht deutlich reizvoller, aber deutlich flüssiger und spannender halt. Und ja, es hält einen mehr drin, logischerweise, als die Variante, wo erst einer seine ganzen Schiffe zieht und dann der andere und so weiter. Es hat, ähnlich wie bei den One-Page-Rules auch, es bringt eine erfrischende taktische Tiefe auch irgendwie rein, weil du dir halt überlegst, naja, okay, welches Schiff bewege ich denn jetzt als nächstes? Nehme ich das hier und ziehe das irgendwie aus der Schussbahn raus, bevor ich abgeschossen werde und versuche es irgendwo hinzubewegen, sodass ich keine Breitseite biete, oder nehme ich lieber das andere, mit dem ich potenziell mehr Treffer verursachen könnte, bevor der Gegner sein Zeugs wegzieht und so. Das finde ich angenehm. Also das fand ich sehr gut, würde ich auch wieder so machen. Und um halt diesen Sachen beizukommen, dass man, was da ja immer die Probleme sind, ist, wenn man nicht gleich viele Schiffe auf dem Spielfeld hat, ja, dann ist halt trotzdem irgendwie am Ende einer 3-4 Mal hintereinander dran, bis er alles bewegt hat. Ist dann nicht so schlimm, aber ist trotzdem irgendwie hinderlich. Und außerdem so Sachen wie zum Beispiel diese Flugkörperphase, die es im normalen Spiel gibt, wo sich die Torpedos bewegen würden, die fehlt dann halt, ja, oder die kann man nicht ganz so einfach abbilden. Ja,
und die Reparatur, ich glaube.
Und die Reparaturphase, genau.
Das, BFG war es, glaube ich, diese Abschlussphase oder irgendwie sowas, wo du reparieren, Flugkörper und den Kram quasi am Ende noch machst.
Ja, wir haben uns das ja in 5 Minuten ausgedacht, also das kann man durchaus so ein bisschen feintunen.
Genau, was man da zum Beispiel auch ausprobieren könnte, wäre dieses, wie heißt das Zweiter Weltkriegsspiel?
Dieses Initiative-System, Dings da? So, oder
Initiative. Nee, das mit dem Beutel. Welches Spiel?
Du meinst, Bolt Action.
Bolt Action, genau. Bolt Action. Da ist es so, dass du einen Beutel hast und schmeißt halt Chips da irgendwie rein für so viele Schiffe, wie du hast, und der Gegner schmeißt so viele rein, wie er Schiffe hat, und dann wird jede Runde ein Chip rausgezogen, um zu gucken, wer jetzt dran ist. Das könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass man es so macht. Und dann zusätzlich zum Beispiel noch 2 Chips reinschmeißt für die Flugkörperphase oder sowas, ja. Dann ziehst du halt immer, ich bin dran oder Gegner ist dran oder jetzt fliegen die Flugkörper. Wäre zum Beispiel eine Option. Sowas. Oder jetzt treiben die ganzen Wracks oder sowas, ja.
Dann besteht auch immer die Gefahr, dass irgendeiner den Flugkörpermarker zieht und dann weißt du halt, ja, das hätte ich mal bewegt, ja.
Genau. Das ist halt, ja. Und dann weißt du auch genau, oh, okay, es sind nimmer viele Marker drin, aber einer davon ist der Flugkörpermarker. Oh, sollte ich jetzt mal gucken, dass ich mich wegbewege? Wie machen wir es jetzt? Ja. Das ist halt, würde vielleicht auch ein bisschen zur Dramatik beitragen, könnte man zum Beispiel mal versuchen. Und wenn man die Tabelle gerne loswerden möchte, dann kann man natürlich auch versuchen, irgendwie so eine Formel rauszufinden, mit der man das gut abbilden könnte. Aber ich habe ja schon rausgehört, die Tabelle fandet ihr gar nicht so schlimm.
Also ich muss sagen, ich habe mir jetzt sogar überlegt, wenn wir nochmal 40k machen, mache ich mir genauso eine Tabelle für die ganzen 40k-Vergleiche, weil anstatt halt plus minus 1 oder so zu machen, finde ich das eigentlich viel entspannter, da einfach nach links und rechts auf so einer Tabelle zu rutschen.
Aber und das Problem ist einfach, ich hatte mir tatsächlich genau das, was du gesagt hast, bei 40k dann auch mal
angefangen. Ja, da gibt es halt zu viele Variationen wahrscheinlich.
Du hast viel zu viele Trigger, die dich nach links oder nach rechts hüpfen lassen in diesen Tabellenspalten. Also genau das, was du eben in Battlefield Gothic gar nicht so sehr hast, sondern nur, okay, welches Schiff schießt auf welches, bewegt sich auf zu oder weg, und also diese. Und dann bist du irgendwo und dann war's das eigentlich schon. Dann kannst du noch einmal nach links oder nach rechts. Ja. Bei 40k halt gibt's da zu viel. Also wenn du das quasi so nacheinander abhandelst, zwei nach rechts, eins nach links, nochmal eins nach links, wieder eins nach rechts.
Und da sind wir ja bei genau dem Punkt, den wir auch schon besprochen hatten damals, wo wir über die One-Page-Rules gesprochen haben. Ist es für die taktische Tiefe oder für die, ja, also ist es wirklich notwendig, dass man so viele Spezialregeln drin hat für ein taktisch frisches und gutes Spiel? Oder ist es vielleicht einfach auch ein bisschen zu viel, was da halt in 40k gemacht wird? Ich meine, es ist klar, es wird gemacht, damit die Armeen sich genug unterscheiden. Das haben wir ja damals auch bei der One-Page-Rules-Diskussion gesagt. Es ist halt, die Armeen spielen sich halt ähnlicher, ja. Also die 40k-Armeen, was über die Spezialregeln gemacht wird, ist ja, dass sie sich halt möglichst unterschiedlich anfühlen sollen. Das geht dir natürlich flöten, wenn du da weniger Spezialregeln hast. Ist es in irgendeiner Weise schlimm? Weiß ich nicht. Also die Flotten, die wir gespielt haben, waren im Wesentlichen komplett austauschbar. Jeder hätte jede andere Flotte auch spielen können. Sie spielen sich so gut wie identisch.
In unserem Fall haben sie sich ja quasi, also wir haben ja die simplen Regeln verwendet, da war es ja wirklich gleich.
Genau. Im Endeffekt. Sie unterscheiden sich halt ein bisschen über die Schiffsprofile, aber hey, ja, wenn du nachher die Eldar-Schiffe reinnimmst, dann sind die halt ein bisschen beweglicher. Und die Ork-Schiffe sind komplett chaotisch halt, ja. Da ist die Waffenstärke, würfelst du aus, und die Bewegungsweite würfelst du aus und so weiter. Das ist das, was da irgendwie reinkommt. Die fühlen sich schon anders an, aber hier Mechanicum, Imperium, Chaos und nachher auch die Space Marines würden sich eigentlich ziemlich identisch spielen.
Wobei ich schon gespannt bin, wie das jetzt ist mit den Eldar, ob der Stand der Sonne da Auswirkungen drauf hat.
Oh ja, das
würde mich schon interessieren.
Ja, da gibt's dann irgendwie, haben wir gesehen im Regelbuch, so Sachen, wo man die sonnenzugewandte Seite der Karte noch vorher bestimmen muss, weil das nachher für die Eldar-Schiffe irgendwie relevant ist, wann sie wie schnell fliegen können und so weiter. Also eigentlich auch sehr cool. Ja, ja, aber insgesamt, also ich fand's sehr, sehr gut, sehr spielenswert, würde auf jeden Fall gerne wieder mal spielen.
Ja, definitiv.
Und man braucht nicht so viele Modelle. Das ist natürlich auch cool. Wir haben jetzt mit wenig Modellen gespielt. Wir hätten aber auch doppelt so viele Modelle von mir aufs Feld führen können.
Ich glaube, wir hätten sogar fast dreimal so viel.
Ja, richtig. Aber für ein großes Spiel doppelt so viele Flieger aufs Feld führen, und dann hast du, glaube ich, mehr, als du jemals haben willst. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Aber das
ist auf jeden Fall überschaubar.
Du hast dann ein großes Spiel und du hast eine überschaubare Menge von Modellen einfach nur, die du brauchst. Was auch ganz cool sein kann. Ist natürlich auch cool, viele, viele Modelle zu haben und mit denen zu spielen, aber so eine kleine Armee heißt nicht unbedingt, dass du ein uninteressanteres Spiel hast.
Und zum Beispiel auch aus praktischer Perspektive, also diese 3D-gedruckten Dinger haben sich gut drucken lassen, und ich glaube, du bist deutlich schneller bei zwei verschiedenen Flotten, selbst für deutlich größere Spiele mit der zwei- oder dreifachen Schiffanzahl, wie überhaupt an einer zweiten Armee für 40k zum Beispiel.
Richtig, richtig.
Ja. Also die Schiffe waren schnell gedruckt. Ne?
Die waren auch schnell angemalt. Also das ist ja. Und ich fand jetzt nicht, dass wir sie hässlich angemalt haben. Nee. Schon Mühe gegeben.
Vielleicht da noch eine Sache, die mir noch gerade eingefallen ist. Du hattest ja auch das deutsche Regelbuch, also nicht nur das original blaue, sondern auch das deutsche noch aufgetan.
Genau, das deutsche blaue. Also war ja
genau.
Auch blau. Also,
ja. Und da ist aber eine ganze Sektion ja drin, die fand ich sehr lustig, falls die Hörer das Buch auch mal irgendwo finden. diese ganze, die Kunst des Schiffsbaus-Sektion, wo irgendwie, weil die fehlt in der englischen Version ja irgendwie mit dem, wie bemalt man, wie baut man sich irgendwie Planeten aus irgendwelchen Styroporkugeln und wo kriegt man die? Das fand ich sehr lustig gemacht. Mit wie baut man so einen Spieltisch und so weiter.
Ich denke, die war in dem originalen blauen Buch auch in Englisch drin. Es kann sein, dass die einfach in meinem
PDF. Ja gut, das kann natürlich sein. Aber das fand ich halt auch cool, dass sowas da in relativ viel Detail auch mit Tipps und Tricks quasi drin war.
Aber auch das war früher in den, also ich meine, du hast ja immer noch die ganzen Full-Color-Seiten, die in der Mitte vom Buch irgendwie drin sind mit ganz vielen Fotos und was alles.
Ja, aber du hast jetzt nichts mehr sowas ja drin, wie gehen den Floristikbedarf und kauf dir da diese Gesteckkreise, genau, um damit einen Planeten zu bauen für dein Universum, das
richtig,
du auf den Tisch baust oder so.
Das war aber, meine ich, in den früheren Regelbüchern insgesamt mehr drin. Also ich glaube, auch in den alten 40K-Büchern war das so. Okay.
Kann man übrigens kein mehr zumuten, aus einer Styroporhalbkugel einen Planeten zu bauen.
Nee, aber ich weiß, Martin, weißt du das, in den alten Fantasy-Regelbüchern oder so war das doch auch, glaube ich.
Dann, oder? Wie baue ich einen Orkwal aus alten Stiften oder so? Oder die guten alten Kokosnusshütten, ich glaube, die kamen auch mal vor, die Wildlingshütten. Da gab es schon immer wieder mal auch coole Bauvorschläge. Oder ich weiß nicht, ob das... Das Problem ist, in meinem Erinnerungsvermögen weiß ich nicht, ob jede Anleitung wirklich mal aus einem White Dwarf war oder aus irgendeinem anderen Ding, aber es gab auf jeden Fall solche Tricks und Trips, gerade in den Elternausgaben, wie man irgendwie billig Gelände herstellen konnte, dass auch noch was aussieht. Ja, ob ich jetzt zum Beispiel eine alte Styroporverpackung nehme, die auf den Kopf stelle, grau anmale und sage, da bitteschön, hier ist der Hangar. Aber das hat alles, da gab es für viele Sachen, gab es da billige Tipps. Sag jetzt mal, ja.
Vielleicht ist es auch in der 90er-Jahre-Charme von diesen
Regeln. Wer kennt auch nicht das gute alte Silo, ja? Also die Konservendose.
Die Konservendose.
Ja, nach Möglichkeit gespült. Und dann so ein Strohhalm, den man heute nicht mehr kriegt, ja? Das ist jetzt mal an die jüngere Generation. Da gab es früher Plastikstrohhalme, mit denen so einen Biegekopf hatten. Und da konnte man den einfach an das Ding rankleben, an die Dose, und dann umknicken, den Strohhalm. So dass praktisch aussah, als wäre so eine Art Pipeline außen dran, die nach oben in dieses Silo führt. So konnte man das. Also es sah dann schon ziemlich gut aus. Zwei Strohhalme ran, auf eine CD gepackt, bisschen, weil die CD als Base gut gedient hat. Und man hatte genügend AOL-CDs zu Hause.
Ja, man hatte Unmengen AOL-CDs zu Hause.
Und dann hast du ein bisschen Textur drauf gemacht mit Sand und Holzleim auf dem Boden und dann war das Ding gut für die Abtönfarbe, ja. Dann hast du losgelegt. Also da konnte man relativ zügig relativ okayes Material herstellen. Also zumindest das Silo habe ich auch mal gebaut und die Kokosnuss-Dinge habe ich auch gebaut, die Kokosnusshütten. Den könnte man eben mit dem Aquariumsbedarf machen. Die präferierte Variante war aber, es gab früher auch so Eis in Kokosnussschalen. So Kokoseis in echten Kokosnussschalen.
Ah, ja, ja. Was?
Ja. Und da gab es immer so einen Viererpack. Und da kommt man die praktisch, da musste man relativ viel Eis essen. Das ist natürlich furchtbar.
Das ist schlimm.
Oder auch, kennt jemand den Pringles-Dosenturm? Wenn man so eine alte Pringles-Dose leer isst und dann halt den als Basis für seinen Turm benutzt, einfach mit Styrodur-Schindeln dann verkleiden, Steinchen verkleiden den Turm.
Ne, ich habe Pringles-Dosen nur auch zum Verstärken von WLAN-Signalen mal.
Ja, das war der andere Klassiker dafür, die Richtfunkantenne.
Das war die andere Art von Nerds damals.
Solche Tricks gab es damals, aber standen damals auch schon, ob die in den offiziellen Regelbüchern standen, nicht. Ich glaube, das war mehr was für so die...
Ich bin mir fast sicher, dass ich das Silo in einem von den alten 40K-Regelbüchern gesehen habe. Also,
würde ich White Dwarf tippen, aber
ich hatte keine White Dwarfs, ich muss es eigentlich in einem Regelbuch gesehen haben.
Dann will ich es nicht ausschließen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ork-Wall, glaube ich, in so einem klassischen Ding, Ork-Gelände war immer billig zu bauen.
Vielleicht noch eine Sache, weil Ferdi, du das vorhin erwähnt hast. Ich habe gerade zufällig beim Reinzoomen in diesem deutschen Regelbuch den Copyright-Vermerk entdeckt.
Nämlich?
Der ist von 2004 und da steht, dieses PDF darf einmal für den nicht gewerblichen Gebrauch und nur mit der Absicht, es für Warhammer 40k Tabletop-Hobby zu verwenden, heruntergeladen werden, um es temporär auf einem einzelnen PC zu speichern und es einmal für den persönlichen Gebrauch auszudrücken.
Ah ja.
Der ist ja hervorragend. Hat jeder von uns einmal runtergeladen? Dann
ja.
Richtig.
Ich habe es nicht, aber ich habe es noch nicht ausgedruckt. Von ja, daher
habe ich das ja auch nicht gelesen. Ich erinnerte mich gerade, weil wir von den Anleitungen, von den Bastelanleitungen sprachen. Da gab es doch mal diesen Deo-Stick. Also ah, ja, Deodorant-Stick, wo sie dann einen Panzer draus gebaut haben.
Das war die Shampoo-Flaschen-Challenge. Da hat mal Deo wäre ein bisschen riskant gewesen wegen dem Druckbehälter.
Nee, aber das war nicht, also kein Deo-Sprühding, sondern diese
so
Roller-Sticks quasi.
Der Roller, oh, das weiß ich nicht. Ich kenne
nur da gab es auch einen Tank. Ich weiß nicht, ob das mal aussieht.
Die Shampoo-Challenge, dass man irgendwie so einen Graf-Speeder aus einer Shampoo-Flasche bauen sollte. Das ging auch gut. Aber zurück zu Battlefleet Gothic. Ich habe mal für Raumschiffspiele Asteroiden gebaut zum Beispiel. Und gebaut in Anführungsstrichen, weil was habe ich gemacht? Man geht zum Beispiel so, es gibt für Gasgrille, gibt so Lavasteine. Mhm. Und dann kaufst du so einen Sack Lavasteine und bohrst ein Loch rein mit einem Steinbohrer, machst einen transparenten Stift rein, kannst es anbürsten, hast du Asteroiden, die auch noch cool aussehen, weil die eh schon...
Ja, wir hatten auch Asteroiden. Ich habe tatsächlich welche gebaut.
Ja, die hast du auch gut gemacht. Also, keine Frage.
Ja.
Ich wollte nur auf solche den Tipp nochmal geben, weil ich das persönlich gut fand. Und es gab von, für Firestorm Armada gab es so Basisbits, wo man dann so Basisen, so Stationen machen konnte. Und die konnte man prima auf solche Dinger draufpappen, wenn man die ein bisschen aufsetzt, so kleine Geschütztürme oder halt irgendwie so ein Hangartor oder sowas, dass es halt aussähe, als wäre in dem Asteroid noch irgendwas drin oder drauf. Das sowas kann man da relativ mit einfachen Mitteln gut erzeugen, fand ich. Und diese Lavascheine konntest du auch nur bürsten, weil die haben ja eh, die waren ja so porös, also die sind nicht zerfallen, aber die Oberfläche war so voller kleiner Krater. Von daher war das gut zum Bürsten geeignet. Wäre mit dem Pinsel gar nicht zum Anmalen gewesen, glaube ich.
Okay.
Ja, Aquariumsbedarf an der Stelle. Es sind im Übrigen, kurze Anekdote, während unseres Umzugs im Baumarkt am Aquariumsbedarf mal durchgelatscht. Und da hatten sie SpongeBob-Gelände.
Oh.
Also die Ananas, diese Osterinselfigur von Thaddäus. Gut, der Stein ist jetzt nicht der ganz große Wurf, aber ich hatte überlegt, ob ich daraus nicht ein kleines Board machen sollte.
Nicht schlecht.
Musste mich dann aber externen Druck beugen.
Ah, okay. Hast es geschafft, ohne was rauszugehen. Muss hart gewesen sein, oder?
Ja, war nicht ohne, ja.
Ja, allgemein finde ich, ist Aquariumsbedarf eigentlich immer eine gute Basis. Also wir hatten auch, kriegt man so Wurzeln und so, wo die Fische durchschwimmen können. Deswegen
haben die auch immer Mangrovenwurzeln,
haben dann praktisch immer schon so Türen und Eingänge. Wenn du so eine Wurzel einfach mal quer auf den Base legst, hast du prima, Geländestück schon, ja. Also es ist, muss man gar nicht mehr viel machen. Ganz zu schweige davon, dass du auch so jede Menge Plastikpflanzen kriegst, die du halt auch relativ gut irgendwie im Dschungelgelände verarbeiten kannst, ja. Aber ist jetzt für den Weltraum ungeeignet, das gebe ich zu.
Ja, also dann, denke ich, können wir abschließend sagen, wir hatten viel Spaß mit Battlefleet Gothic und wir können es weiterempfehlen, würden es auf jeden Fall mal wieder spielen. Und sollten wir es mal wieder spielen, werden wir natürlich davon berichten. Und bis dahin ermutigen wir euch aber, euch ein paar Miniaturen von Raumschiffen zu suchen und sie euch auszudrucken und vielleicht könnt ihr ja selber ein wenig spielen.
Okay, ich versuche dran zu denken, dass ich eine Liste der Links mache.
Und wenn ihr natürlich nicht an die Battlefleet Gothic Regeln kommt, es sei an dieser Stelle gesagt, One-Page Rules hat auch Raumschiff-Kampfregeln.
Da müssten wir eigentlich ja mal das Vergleichsspielchen auch noch.
Genau, machen, das müssen wir eigentlich machen und dann mal gucken, was die One-Page-Rules so drauf haben an der Stelle. Ich denke, das werden wir auch mal tun.
Ah, vielleicht noch als Hinweis, das Schöne an den One-Page-Rules ist, wenn man da eine Weile Subscriber ist, also wenn man da auf My Mini Factory zum Beispiel eine Weile dabei ist, dann kriegt man diese Schiffe eh alle automatisch, weil die jeden Monat so ein Basisset immer mit dazugeben. Und da sind öfters mal die Raumschiffe immer dabei. Die kommen dann alle 3 Monate, wiederholen die sich auch wieder, weil da kommen nicht immer wieder neue dazu. Aber irgendwann hat man die 4, 5 Sets, die sie haben, hat man relativ schnell zusammen.
Die sind eigentlich auch ganz hübsch. Ja. Ich fand die du gedruckt hast, schöner. Aber sie sind wirklich nicht schlecht. Also
ja, wenn man
kann man schon lassen.
Generische Raumschiffe braucht, ist es auf jeden Fall top.
Ja.
sind keine schlechten Modelle.
Sind nee, jetzt nicht, sind schön. Nur wenn du jetzt also sagst, ich fand sie mindestens so schön wie die Firestorm Armada Modelle, die man kaufen konnte. Weiß nicht.
Da, bei der Firestorm Armada gehe ich teilweise mit. Kommt drauf an, ob, über welche Faktoren wir reden. Ja, aber wenn man da jetzt diese Hawker-Industrie, wie die heißt, nimmt, die war bei Firestorm Armada schon sehr, sehr stark. Mit diesen trapezförmigen Solarpanelen an der Seite.
Okay.
Ja. Aber gut.
Da habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo welche rumfliegen hier.
Ja, ich meine Aquarianer, das müssen wir mal gucken, ob ich die nochmal irgendwo. Habe ich die noch? Ich glaube, die habe ich nicht mehr.
Ja. Gut. Also, liebe Hörer, damit entlassen wir euch in den nächsten Monat des Hobbys. Wie gesagt, druckt euch ein paar Schiffchen. Guckt mal, ob ihr vielleicht eine Runde Battlefleet Gothic oder etwas Vergleichbares spielen könnt. Und sobald wir was Vergleichbares gespielt haben, werden wir euch darüber berichten. Und bis dahin verabschieden wir uns aber und sagen Tschüss, wir waren der
Martin,
der Johannes,
der Mark
und ich, der Ferdi. Bis dann. Tschö.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Diese Folge des Hobbyisten Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/diehobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com/diehobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net.